Dieser Podcast beschäftigt sich mit Ereignissen aus der Zeit des Nationalsozialismus und schildert persönliche Lebensgeschichten im Kontext von Holocaust und Verfolgung. Die Episoden enthalten szenische Beschreibungen von körperlicher und psychischer Gewalt, Entmenschlichung und Tod. Die Darstellungen können emotional belastend sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die noch junge Bundesrepublik den Opfern und Verfolgten des Naziregimes sogenannte Wiedergutmachungszahlungen. Doch nicht nur der Begriff war problematisch, auch der Prozess, eine solche Zahlung zu erhalten, gestaltete sich häufig als äußerst schwierig. Denn die Sachbearbeiter, die über die Zahlungen entschieden, urteilten sehr unterschiedlich. Teilweise mit äußerster Härte, manchmal voller Verständnis. Aber stets nach geltender Gesetzeslage. Das Landesarchiv Baden-Württemberg möchte diesen Teil deutscher Historie mit diesem Podcast wieder sichtbar machen und hat einige Entschädigungsakten ausgesucht, die nicht nur zeigen, welche Geschichten sich hinter den bürokratischen Verfahren verbergen, sondern auch, wie chaotisch die Regelungen teilweise waren. Und wie ein Land versucht hat, das Grauen aufzuarbeiten, das es gerade erst begangen hat. Geschichte wird wieder lebendig durch sprechende Akten. Willkommen zu einer neuen Folge unserer sprechenden Akten. Im heutigen Fall erzählen wir die Geschichte der Geschwister Liefmann, Robert, Martha und Else, die zwar in weiser Voraussicht ihrer vormals jüdischen Eltern evangelisch getauft waren, aber trotzdem deportiert wurden. Und mit was für einer bewundernswerten Hartnäckigkeit die jüngste Schwester Else das geschehene Leid und Unrecht nicht einfach hinnehmen wollte und die Wiedergutmachungsbehörden damit Zeit ihres Lebens beschäftigte. Hamburg in den 1870er Jahren. Der Wittenberger Semmi trifft die Kölsche Auguste und die beiden beschließen zu heiraten. Semmi ist zu dem Zeitpunkt ein erfolgreicher Geschäftsmann in Hamburg. Doch eines bereitet den beiden Kopfzerbrechen, der schon damals aufkeimende Antisemitismus. Denn Semmi und Auguste sind jüdisch. Deswegen beschließen sie einen radikalen Schritt.
Auguste, wir müssen es tun.
Semmi, ich weiß.
Ah, die Eheleute Liefmann. Ich freue mich, Sie zu sehen. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Wir wollen ja hier niemanden missionieren.
Ja, Herr Pfarrer, es ist besser so. Schon alleine für unsere Kinder.
Na gut, dann wollen wir mal. Das Gute ist doch, dass Sie unter Gottes Obhut bleiben.
Semmi und Auguste Liefmann sind zum evangelischen Glauben konvertiert. In Hamburg zu der Zeit die verbreitetste Form des Christentums. Und so gründeten sie ihre Familie in Hamburg. Und die wuchs und wuchs. Am 4. Februar 1874 kam Robert zur Welt. Am 13. Mai 1875, nur ein Jahr später, erblickte Alfred das Licht der Welt. Wieder nur ein gutes Jahr später, am 19. Juni 1876, kam das erste Mädchen in die Liefmann-Familie, Martha. Am 7. August 1877, Sie ahnen es bereits, stand wieder Nachwuchs ins Haus. Harry kam auf die Welt. Und da dachten alle, die Familienplanung sei abgeschlossen. Aber nicht mit Semmi und Auguste. 4 Jahre später, am 27. Mai 1881, andere Quellen sagen übrigens am 25. Mai, der exakte Tag ist anscheinend ein wenig unklar, kam dann das letzte Liefmann-Kind, Else. Die Liefmanns waren eine tüchtige, angesehene, gebildete Kaufmannsfamilie. Der Älteste zum Beispiel, Robert, studierte in Berlin, Brüssel, München und Freiburg Nationalökonomie und Rechtswissenschaften. Nach einem Studienaufenthalt in Großbritannien wurde er 1904 Professor für Nationalökonomie. Im selben Jahr konnte Else endlich ihr Studium der Medizin aufnehmen. Sie musste erst, das war für Frauen damals so üblich, Primarschullehrerin werden, welches sie 1908 mit dem Staatsexamen abschloss. Da war die Familie aber schon lang nicht mehr in Hamburg, sondern in...
Vater, warum ausgerechnet Freiburg?
In Breisgau, so viel Zeit muss sein. Wartet's nur ab, Kinder, das wird euch gefallen. So, wenn ihr euch einmal umdrehen mögt. Na, hab ich euch zu viel versprochen? Herzlich willkommen im neuen Heim der Familie Liefmann.
Oh. Oh. Es ist wunderschön, Sammy.
Und vor allem weit weg von dieser vermaledeiten Cholera.
In den 1880ern hatte die Cholera noch deutsche Städte im Griff, so auch Hamburg. Es muss zu dieser Zeit gewesen sein, als Sammy beschloss, mit seiner Familie weit weg von dort zu ziehen. Und so zog er mit Sack und Pack 1885 nach Freiburg und baute ein paar Jahre später, 1894, das Haus in der Goethestraße 33, um seiner Familie ein prachtvolles Zuhause bieten zu können. Doch schon bald suchte sie das erste Unglück heim. Vater Sammy starb nur ein Jahr später. Nun war Auguste allein mit den Kindern. Andererseits, was heißt hier Kinder? Else war mit 14 die Jüngste, aber der Zweitjüngste, Harry, war schon 18. Robert studierte zu Anfang noch in Freiburg, bevor auch er die Welt eroberte. Blieben nur noch Martha und die junge Else. Martha begann Gedichte zu schreiben und sich um den Haushalt zu kümmern. Und Else durfte, wie gesagt, nach Umwegen endlich studieren. Medizin in Freiburg. Sie lernte in verschiedenen Kliniken, bis es 1915 endlich soweit war.
Ja, dann grüß dich. Zum
Wohl.
Auf dich.
Auf alle Fälle.
Prost.
Schön, dass du hier bist. Prost.
Ich freue mich, dass ihr alle heute hier seid. Mutter, Robert, Martha und meine ganzen Freunde und Kollegen. Es sind schwierige Zeiten da draußen. Deswegen kann auch mein lieber Bruder Harry nicht bei uns sein, weil er an der Front hilft. Aber das soll uns nicht daran hindern, dafür zu sorgen, dass es den Jüngsten in unserer Gesellschaft hier bei uns gut geht. Dass wir sie nicht vergessen oder übersehen. Deswegen heiße ich euch alle willkommen hier in der Gartenstraße 30, in der Praxis für Säuglings- und Kinderkrankheiten und ärztliche Erziehungsberatung von Dr. Else Liefmann. Prost! Lachheim! Auf das Leben!
Am 30. Oktober desselben Jahres fällt Harry Liefmann an vorderster Front. Er wurde 38 Jahre alt. Und nur 5 Jahre später stirbt Alfred in Leipzig, am 22. März 1920. Er wurde 44 Jahre alt. In Freiburg waren jetzt Martha, Else und Robert, der mittlerweile an der Uni Freiburg lehrte und deswegen wieder zurück war, allein mit Mutter Auguste im Haus. Die Mutter passte ihr Testament dementsprechend an und sollte sie sterben, würden die 3 Kinder das Haus erben. Und die erlebten durchaus abwechslungsreiche 20er Jahre, voller Hochs und Tiefs. Else, noch nicht ausgelastet mit ihrer Ärztinnen- und Lehrerinnen-Tätigkeit, begann sich politisch zu engagieren und wurde Stadtverordnete für die liberale Deutsche Demokratische Partei im Freiburger Stadtrat. Außerdem war sie Mitgründerin des Deutschen Ärztinnenbundes. Martha hatte zwischenzeitlich Kunstgeschichte studiert und schrieb nun entsprechende Abhandlungen. Und Robert führte seine Professorentätigkeit aus, nachdem er in den 20ern sogar eine Zeit lang im Rollstuhl verbringen musste, weil er an Muskelschwäche litt. Vermutlich eine Nachwirkung seines Einsatzes im Ersten Weltkrieg als Ballonführer über den Vogesen. Aber auch als er wieder laufen und seine Lehrtätigkeit aufnehmen konnte, etwas hatte sich verändert.
Kommt, Kinder, das Essen ist fertig.
Ja, kommt. Das wird doch alles kalt.
Schon gut, wir sind doch schon da.
ich muss euch was erzählen. Heute hat mich ein Student hinter meinem Rücken Drecksjude genannt. Ich hab's gehört. Aber ich hab mir nichts anmerken lassen.
Hör auf!
Wirklich wahr? Diese verdammten Hitler-Leute sind mittlerweile überall. Dreckspack.
Robert, bitte. Wir essen gerade. Ich will solche Ausdrücke nicht am Abendbrottisch hören. Ich will sie eigentlich überhaupt nicht hören.
Entschuldige, Mutter.
Aber es stimmt, was er sagt. Das ist mir egal. Ich will diese Gossensprache nicht an diesem Tisch. Natürlich, Mutter. Entschuldige bitte.
Am 26. Juli 1931 stirbt Auguste im Alter von 80 Jahren. Robert, Martha und Else erben das Haus und alles, was dazugehört. Nur gute 1,5 Jahre später wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Und damit geraten die Liefmanns ins Visier der Nazis.
Professor Robert Liefmann, mit wem habe ich das Vergnügen? Ach, Else, Schwesterherz, was gibt's? Die haben was? Die können dir doch nicht einfach so... Wir sind doch gar keine Juden, wir sind doch Protestanten. Was? Du, ich muss auflegen, hier will jemand mit mir sprechen. Wir besprechen das alles heute beim Abendessen. Ja, bis nachher. Ja, bitte?
Herr Professor, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen.
Was gibt's denn, Herr Dekan?
Nun, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das schonend beibringen kann. Es fällt mir auch schwer, nur mir sind die Hände gebunden. Das müssen Sie verstehen. Die neue Regierung Hitler, na nun ja.
Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen, werter Dekan.
Ja, also nun, Sie sind entlassen. Ihnen wird der Lehrstuhl entzogen.
Das muss ein Scherz sein.
Ich fürchte nicht. Laut Berufsbeamtengesetz dürfen wir Sie nicht mehr beschäftigen. Hören Sie, ich will das ja auch nicht. Sie sind unbestritten eine Koryphäe auf Ihrem Gebiet, aber...
Ich bin nicht mal Jude, ich bin Protestant. Ich bin evangelisch getauft.
Ja, das spielt wohl keine Rolle. Ihre Eltern...
Waren auch Protestanten.
Ja, ja, aber wohl nur konvertiert, nicht wahr? Wie dem auch sei, ich lasse Sie in Ruhe packen und dann müssten Sie noch heute das Büro räumen. Es tut mir aufrichtig leid.
Was passiert hier? Was passiert hier?
Robert verlor seine Professur. Else ihre Kassenzulassung und damit ihre Praxis. Die Liefmann-Kinder waren plötzlich arbeitslos. Dass sie evangelisch getauft wurden, ihr ganzes Leben lang evangelisch gelebt haben, spielte alles keine Rolle in Nazi-Deutschland. Durch das Rassegesetz von 1935 galten sie dann schlussendlich als sogenannte Volljuden. Und das führte 5 Jahre später auch in Freiburg für sie zu einer weiteren Eskalation. An dieser Stelle mal ein kleiner Einschub, weil das vielleicht nicht jeder so genau weiß, was es mit diesen Rassegesetzen und der Bezeichnung Volljuden auf sich hat. Also, am 15. September 1935 erließ der Reichstag, der eigentlich nur noch eine Art Scheinparlament war, die sogenannten Nürnberger Gesetze. Die waren der juristische Beginn der Diskriminierung jüdischen Lebens und die Vorstufe zum Holocaust. In ihnen wurde geregelt, wie sich Deutsche Jüdinnen und Juden gegenüber zu verhalten haben, und sie degradierten Juden zu Menschen zweiter Klasse, mit denen keine Beziehungen eingegangen werden durften. Das war das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Ebenfalls geregelt wurde die Unterteilung in Volljude, Dreiviertel-, Halb- und Vierteljude, je nach Religion der Vorfahren. Es war ein perfides, kaum zu durchblickendes System, das nur dazu diente, jüdisches Leben zu vernichten. Zurück zu den Liefmanns nach Freiburg. Am Morgen des 22. Oktober 1940.
Aufmachen! Aufmachen! Familie Liefmann? Familie Liefmann, wohnhaft in der Goethestraße 33. Machen Sie sofort die Tür auf.
Was machen Sie um diese Zeit denn hier? Wer sind Sie? Was wollen Sie?
Gestapo Freiburg. Sie werden evakuiert. Packen Sie, was Sie tragen können. Sie haben eine Stunde Zeit.
Bitte? Evakuiert? Wovor denn? Wir sind doch nicht in Gefahr.
Sie haben mich ganz genau verstanden, Jude. Sie und Ihre Schwestern haben eine Stunde Zeit zu packen. Dann bringen wir Sie hier fort.
Aber wohin?
Ich bin nicht befugt, Ihnen darüber Auskunft zu erteilen. Und nun sputen Sie sich.
Was ist denn los, Robert?
Else, pack deine Sachen. Wir müssen weg.
Am Morgen des 22. Oktober 1940 wurden aus Freiburg 350 Jüdinnen und Juden im Zuge der sogenannten Wagner-Bürkel-Aktion ins südfranzösische KZ Gürs deportiert. Was die Nazis übrigens mit dem Wort evakuiert versucht haben, freundlich klingend zu verschleiern. Unter den Verschleppten waren eben auch die Geschwister Liefmann. Else schrieb über die Deportation später Folgendes.
Für uns persönlich verlief die 2 Tage und Nächte währende Reise relativ gut. Die Begleitmannschaft im Zug waren SS-Leute. Fragt mich nicht, wie sie sich benahmen in diesen letzten Stunden, bis sie in Lyon verschwanden, nachdem sie ihre diebischen und sadistischen Instinkte an den Wehrlosen ausgelassen hatten.
In Gürs wurden die Geschwister danach geschlechtgetrennt untergebracht. So konnten immerhin Elsa und Martha im Lager zusammenbleiben. Das Leben im Lager in Gürs war grausam. Else schrieb:
Unsere Lage ist schrecklich. Die Anzahl der Dysenterien ist groß und keine Möglichkeit der Desinfektion. In Roberts Bezirk herrscht Typhus.
Aber die Liefmanns versuchten, die Zeit zu nutzen. So haben sich Else und Martha sehr engagiert, vor allem Else als Ärztin, um die Mitgefangenen zu trösten und zu versorgen. Lore Schindler war als 13-jähriges Mädchen inhaftiert und hat viele Jahre später über ihre Begegnung mit den Liefmann-Schwestern in Gürs Folgendes geschrieben.
Sie haben es mir nicht nur ermöglicht, körperlich gesund zu überleben, sondern sie haben auch in gewisser Weise die Seele dieses kleinen Mädchens gerettet, indem sie sich mit mir beschäftigt und mir beigebracht haben, vor allem die Schönheit der umliegenden Berge und der eindrucksvollen Sonnenuntergänge schätzen zu lernen. Einen Anblick, den uns hinter unseren Stacheldrahtzäunen niemand nehmen konnte. Ich denke auch, dass meine Leidenschaft für die Berge von jenem Ort herrührt, wo ich hinter Stacheldraht, der magere Körper bedeckt mit Läusen, eingeschlossen war und oft schreckliche Angst empfand. Martha und Elsie haben mir geholfen, dass ich den Boden nicht unter den Füßen verloren habe.
Über Umwege schafften es die Liefmanns, nach nur circa einem halben Jahr schon Hafturlaub zu beantragen und das Lager zu verlassen. In ihrer Situation einerseits ein Glücksfall, denn diese Hafturlaube wurden nur sehr selten genehmigt. Andererseits kamen sie aber auch nur bei besonders schweren Erkrankungen zustande. In ihrem Fall hatte es Robert getroffen. Es sah nicht gut aus. Aber immerhin raus aus dem Lager. Wenn sie auch nicht weit gekommen sind. Ihr Hafturlaub fand in Morlas statt, ein Dorf, keine 60 Kilometer von Gürs entfernt. Auch dort waren sie unter ständiger Beobachtung durch die Nazis. Aber das Blatt schien sich für die Geschwister zu wenden. Robert, der ja auch in den USA angesehen war, hatte vor einiger Zeit die Universität in New York kontaktiert, die sich daraufhin für seine Ausreise engagierte und sie nun tatsächlich ermöglichte. Vielleicht würde Robert in die USA auswandern und vielleicht sogar seine Schwestern mitnehmen können.
Herein! Else! Schwesterchen! Robert!
Was ist mit Robert?
Er hat es nicht geschafft. Elschen, Robert, unser Robert, ist tot.
Am 20.03.1941 starb Robert Liefmann in Morlas. Vermutlich an einer Blutvergiftung, die er sich im Lager in Gürs zugezogen hat. Er wurde 67 Jahre alt. Die Nachricht über seine Ausreisegenehmigung in die USA erreichte die Schwestern nur wenige Tage nach seinem Tod. Was folgte, war ein anstrengender Prozess und Kampf um die Ausreisegenehmigungen. Zuerst schaffte es Martha, die begehrte Sondergenehmigung zu bekommen. Am 8. April bekam sie die Erlaubnis, am 25. April verließ sie Deutschland in Richtung der Schweiz und ging nach Genf. Für Else lief es nicht so problemlos. Sie schaffte es zuerst nur innerhalb Frankreichs verlegt zu werden, nach Dieu-le-Fitte im Dezember 1941. Von dort aus gelang es ihr, im September 1942, dank der Unterstützung von Fluchthelfern, ebenfalls in die Schweiz zu fliehen. Über die Berge Savoyens.
Komm schon, alte Mühle, das schaffst du.
Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit seinem Automobil spricht. Und ich habe schon einiges gesehen.
Naja, manchmal hilft's. Ich war schon mal in einem Unfall. Oh, da kommt jemand den Berg runter. Schnell, Else, versteck dich unter der Decke. Du musst jetzt ganz still sein.
Guten Abend, wo wollen Sie hin?
Guten Abend, Monsieur. Ich muss nur eben noch ein bisschen Holz auf die Hütte oben in den Bergen bringen. Geht ganz schnell.
Na gut, aber fahren Sie vorsichtig. Der Regen hat die ganze Straße aufgeweicht.
Natürlich. Danke Ihnen.
Heil Hitler.
Ja, Heil Hitler. So. Ich glaube, die Luft ist rein. Du kannst wieder rauskommen, Else.
Ein Glück. Ich dachte schon, ich muss in der alten Decke ersticken.
Also, wir fahren bis zu dem Waldstück da vorne. Ab dort müssen wir zu Fuß weiter, aber kommt ein Stück, das so gut wie nicht kontrolliert wird. Wenn wir da rüberkommen, haben wir es geschafft. Dann bist du in der Schweiz.
Endlich. Ich kann es kaum erwarten.
Else gelingt die Flucht. Wohl auch, weil ihr, wie sie später schreibt, die Gefahr, die damit verbunden war, gar nicht so bewusst gewesen ist. Sie und Martha lassen sich in Zürich nieder. Von dort aus beobachten sie, wie Nazi-Deutschland sich erst noch einmal aufbäumt und dann endlich untergeht. Hitler war tot und die deutsche Wehrmacht erklärt am 8. Mai 1945 ihre bedingungslose Kapitulation. Aber mit diesem Moment sollte, vor allem für Else, ein Kampf losgehen, in dem sie vor allem Anerkennung einforderte für das Unrecht, das ein ganzer Staatsapparat ihr und ihrer Familie angetan hat. An den Polizeipräsidenten der Stadt Freiburg erging am 19.11.1940 ein Brief des Amts für Volkswohlfahrt, der NSDAP. Nur gute zwei Wochen, nachdem sämtliche Jüdinnen und Juden und die, die von den Nazis als solche markiert wurden, allesamt aus der Stadt deportiert worden waren.
Betreff Judenhäuser. Für folgende Wohnungen und Häuser haben wir für unsere Zwecke Interesse. Erstens Holbeinstraße 5. Zweitens Goethestraße 33. Drittens Schöneckstraße 6. Wir bitten Sie uns,
Sie konnten
die Möglichkeit
es also
zu
kaum
geben,
erwarten,
die Räume in den
sich die
Tagen
Filetstücke unter den Nagel zu reißen, sich an den Enteignungen zu bereichern. Und es kam sogar noch schlimmer. Die Goethestraße 33, das Heim der deportierten Familie Liefmann, wurde ihnen nicht nur entrissen, es wurde auch noch 1941 angemietet von der Gestapo. Ausgerechnet jener Nazi-Polizei, die die Familie am Morgen abgeholt hat. Und es ist feinsäuberlich dokumentiert, wie sie die ganzen lokalen Gewerke, die Liefmann-Villa, für ihre Zwecke haben umbauen lassen.
An den Holzladen ein Riegelschloss mit zwei Schlüsseln.
Jakob Hortler, Ladenfabrik.
Und am Ende all dieser Arbeiten hatte die Gestapo eine neue Zentrale in Freiburg. Zurück zum Kriegsende. Else und Martha saßen also in Zürich und erlebten von dort, wie ein Land versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, nachdem es so viel Leid in der Welt verursacht hat. Und natürlich wollten sie Gerechtigkeit. Für das, was ihnen angetan wurde. Für das, was ihrem Bruder angetan wurde. Gerechtigkeit und Vergeltung für die ganzen Verbrechen. Am 17. Dezember 1946 ging deswegen ein Brief beim Badischen Landesamt für kontrollierte Vermögen ein. Da es noch keine offizielle Wiedergutmachungsbehörde gab, wandte man sich an diese Adresse, wenn man Schadensersatz forderte. Der Brief war von einem Freiburger Anwalt namens Willi Heinen. Und er schrieb:
Betrifft Anwesen Goethestraße 33. Wiedergutmachung für erstens Frau Dr. Med et Phil Else Liefmann. Zweitens Fräulein Martha Liefmann, beide Zürich, Schweiz. Drittens Professor Dr. Robert Liefmann, gestorben am 21.03.41 in Morlaas bei Pau, Frankreich, dessen Erbinnen die zu erstens und zweitens Bezeichneten sind. Gemäß Verfügung Nummer 24 melde ich folgende Wiedergutmachungsansprüche meiner oben bezeichneten Mandantinnen an. Gesamtvermögen rund 1 Million Reichsmark.
Danach schlüsselt Anwalt Heinen auf, wie sich diese Summe zusammensetzt. Es ist eine Mischung aus Zwangsabgaben, Grundstückswert, Hausrat, Wertgegenständen und Schadensersatzforderungen. Das Amt gibt sich in seiner Antwort zu Beginn des neuen Jahres etwas verschnupft über diese Forderung. Erst zählen sie auf, was sie der Familie schon erstattet haben und erwähnen, dass sie bereits im Prozess der Wiedergutmachung sind, vor allem für die Zwangsabgaben. Und dann, am Ende des Briefs, schreiben sie noch:
Die weiteren Ansprüche, die Sie in Ihrem Schreiben vom 13.12. geltend machen, bitte ich zu beziffern und so weit wie möglich mit der Angabe von Beweismitteln zu versehen.
Aber so leicht ließ sich Willi Heinen nicht entmutigen. In seiner Antwort schrieb er:
Infolge der Maßnahmen bei der Deportation sind meinen Mandantinnen jedoch sämtliche Unterlagen und Belege über die Zahlung der betreffenden Abgaben abhanden gekommen. Ich bitte daher um Prüfung der bei Ihnen vorhandenen Vorgänge über die Abgabe von Judenvermögen, Reichsfluchtsteuern, über die Einziehung von deportierten Vermögen und Ähnlichem, um mir gegebenenfalls Auskunft über die Zahlungen meiner Mandantinnen bzw. des verstorbenen Professor Liefmann zu geben.
Was dann folgt, ist der formelle Antrag auf Ersatz von Schäden an Eigentum und Vermögen im Dezember 1950 gestellt, da das Gesetz über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus erst seit Mai 1950 in Baden überhaupt gültig war. Alles als Einzelanträge, also Else, Martha und in Vertretung auch für Robert. In diesen Anträgen werden die sogenannten Vermögensverluste akkurat aufgezählt. Dabei lernt man auch, in was für einem Wohlstand die Liefmanns gelebt haben.
Das Haus in der Goethestraße 33 Freiburg im Breisgau bestand aus 7 Zimmern. 5 Mansarden als Wohnräume, ein Nähzimmer im Keller, Küche und Anrichtezimmer, Badezimmer, Kofferkammer und Speicher, Veranda.
Danach wird das gesamte Mobiliar aufgezählt, sämtlicher Schmuck, alle Kunstgegenstände und die Sammlungen der Familie, als da wäre eine Spitzensammlung mit Brüsseler und holländischen Spitzen, eine Porzellansammlung, eine Münzsammlung und eine besonders wertvolle Briefmarkensammlung. Am Ende dieser Aufzählung wird Else dann auch nochmal deutlich.
Am 25. Februar 1941 hat eine sogenannte Auktion des Hausrates stattgefunden. Aus dem sehr oberflächlich geführten Protokoll ersieht man, dass die Gegenstände geradezu verschleudert worden sind. Die guten Sachen sind überhaupt nicht aufgeführt. Sie scheinen schon vorher von Liebhabern gestohlen worden zu sein.
Else sieht anscheinend keine Notwendigkeit mehr, noch besonders höflich zu sein. Warum auch? Ihre Kommunikation mit den Behörden bezüglich ihrer Entschädigung nutzt sie, um Tacheles zu reden. Es ist ja auch schon recht dreist, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel das enteignete Elternhaus vom Vater selbst errichtet, auch nach dem Krieg noch unter den Behörden munter weitergereicht wird, aber alles versucht wird, es nicht der Familie zurückzugeben. Eine Farce. Die Jahre ziehen dahin. Else und Martha wird die deutsche Staatsbürgerschaft angeboten, die sie aber dankend ablehnen. 1952 stirbt Martha in Zürich. Nun muss Else auch noch für deren Wiedergutmachung mitkämpfen. Der lange, zähe Kampf über die Entschädigung, die Else und ihren Geschwistern zusteht, geht in die nächste Runde. Zeit ihres Lebens wird sie mit den Behörden in Austausch stehen. Mal wird ihr Geld bewilligt, dann will man es wieder ganz genau wissen. Und Elses Briefe deuten immer mehr darauf hin, dass es ihr nicht oder nicht nur um das verlorene und gestohlene Geld geht. In einem Brief aus dem Jahr 1960 an den für Else verantwortlichen Sachbearbeiter im Amt, ein Herr Behrens, geht es um eine Rückzahlung von Unterhalt, den sie in der Schweiz benötigt hat. Sie fordert dieses Geld vom deutschen Staat ein, auch rückwirkend. Empört berichtet sie, wie gut sie vom ersten Tag an in der Schweiz behandelt wurde.
Diesen Unterhalt bezahlten die Flüchtlingshilfen aus den Spenden des Schweizer Volkes in erster Linie. Mit 200 Franken monatlich habe ich 11 Jahre hier mehr schlecht als recht gelebt, bis man sich endlich in Deutschland entschloss, wieder gut zu machen. Das sind 2.400 Franken pro Jahr, also im Ganzen über 24.000 Franken. Welche Anständigkeit von den Schweizern, diese Summe à fond perdu gegeben zu haben.
Ein kleiner Einschub. À fond perdu, ein Schweizer Begriff, bedeutet kurz gesagt eine Zahlung ohne Rückzahlungspflicht. Weiter geht's mit Elses Brief.
Für Menschen, an deren Elend sie nicht schuld waren. Und die Deutschen? Ich wollte Ihnen das doch noch einmal sagen, weil ich den Eindruck habe, dass Sie alle miteinander gar nicht einsehen, was das Wort Wiedergutmachung eigentlich beinhaltet, respektive beinhalten sollte.
Herr Behrens sieht das dennoch nicht ein und verweigert Else die Zahlung der von ihr geforderten 5.000 Franken, eine Summe, die sie vermutlich einfach überschlagen hat. Und die schreibt ihm eine Antwort, die sich gewaschen hat.
Ich kenne Ihre Behauptung, dass ich doch durch meine Wiedergutmachungszahlungen Schadenersatz erhalten habe. Nach meiner Auffassung sollen aber nicht nur die Kosten wiedergutgemacht werden, sondern die ganze Situation, in die uns damals die Deutschen gebracht haben, die Situation von Menschen, die als Armen genössisch von der Mildtätigkeit anderer Menschen leben mussten, auf der untersten sozialen Stufe und mit allen Einschränkungen, die derjenige erfährt, der gerade das Minimum der Existenz erhält. Das bedenken Sie niemals, wenn Sie das Wort Wiedergutmachung gebrauchen. Dass ich als Verfolgte des Narzissmus geradezu als einen Hohn empfinde. Wo hat es je einen Prozess gegeben, in dem der Schuldner bestimmt, was er zurückzahlen will? Und wo er selbst Gesetze macht, um seine Wiedergutmachung zu verdecken? Man brüstet sich in Deutschland wegen den Entschädigungen an Israel, verschweigt aber die individuelle Wiedergutmachung, mit der sich die deutsche Justiz kein Ruhmesblatt erworben hat. Für mich ist diese Angelegenheit nicht abgeschlossen.
Und das war sie absolut nicht. Als eine Rentenerhöhung für Else ein Jahr später ewig auf sich warten lässt, weil das Amt in Karlsruhe bei den Anträgen nicht hinterherkommt, schreibt sie wieder einen Brief, in dem sie dem Land und dem ganzen Prozess ordentlich die Leviten liest.
Ich stehe jetzt in meinem 81. Lebensjahr. Und noch immer hält man mir einen Teil meines Vermögens in meinem früheren Heimatland zurück. Ist es da ein Wunder, dass wir schlecht von diesen Menschen denken, die sich der Wiedergutmachung rühmen, aber ihre Versprechen seit Jahr und Tag nicht einlösen? Ich kenne Ihre Antwort. Sie sagen, Sie wären daran unschuldig. So sagen alle. Wer ist es denn, der daran schuldig ist? Es bleibt nur übrig anzunehmen, dass es der böse Geist ist, der noch immer in Deutschland sein Wesen treibt. Man denkt schlecht hier in der Schweiz über den Charakter der Wirtschaftswunderkinder, die nur an ihre eigenen Bereicherungen denken, aber nicht an die Schulden, die sie zu bezahlen haben. Es ist traurig, dass ich als alte Frau Ihnen dies zu sagen habe. Aber schämt man sich in der Deutschen Bundesrepublik? Hitler hat einmal gesagt, dass das Gewissen eine jüdische Erfindung sei. Wir haben den Eindruck, dass es nicht sehr wenige sind, die sich zu dieser Meinung bekennen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Professor Dr. E. Liefmann.
Ein Brief wie ein Paukenschlag. In einem internen Vermerk des Amtes liest man, wie sehr der Brief gesessen hat. Die Mitarbeitenden der Behörde geben sich sehr empört. Da steht wirklich:
In der Beantwortung des Schreibens der Antragstellerin mag darauf hingewiesen werden, dass nach dem kürzlich veröffentlichten Haushaltsplan des Landes Baden-Württemberg der für die Wiedergutmachung festgelegte Betrag höher ist als die gesamten Ausgaben für die Landespolizei und fast doppelt so hoch als die Ausgaben für die 4 Hochschulen des Landes und dass die Ausgaben für sämtliche Volksschulen nicht sehr viel höher sind.
Doch damit nicht genug. In diesem internen Vermerk steht auch nebenbei der kleine Satz:
Nach Mitteilung des J.A. Hein wohnt die Antragstellerin in Zürich in einem auffallend schönen Haus nahe am See unweit der Stadtmitte.
Oder anders gesagt, was will sie denn noch? Das ist schon besonders haarsträubend. Zum Glück blieb dieser Vermerk intern. Als Else ihre höhere Rente zugesprochen bekommt, aber man noch um ein wenig Geduld bittet, in einem Brief 1962, antwortet sie Dr. Behrens vom Amt und erklärt, worum es ihr eigentlich geht.
Ich hoffe, dass nun im Jahre 1962 meine Angelegenheit endlich durch Zahlungen abgeschlossen ist. Natürlich könnte ich ohne diese Gelder leben. Es wäre aber sehr oberflächlich, wollte man in Karlsruhe mir das unter die Nase reiben, wie man das so gerne tut. Meine Schwester, die im April 1952 hier starb, hat damals diese besseren Zeiten nicht mehr erlebt. Das habe ich der sogenannten Wiedergutmachung bis heute nicht verzeihen können. Wahrscheinlich wissen Sie von dem allen nichts, aber uns Alten ist all das unvergesslich.
Im September 1969 legt Else nach. Schließlich hat man ihr nicht nur ihr Vermögen geraubt, sondern auch ihre Laufbahn als Ärztin zunichte gemacht. Der nachträgliche Professorentitel scheint sie nicht zu besänftigen.
Der Professorentitel allein, der ja die Behörde nichts gekostet hat, war gewiss kein Entgelt. Immerhin ist zuzugeben, dass ich mit der sogenannten Wiedergutmachung noch weit bessere Erfahrungen gemacht habe, als manch andere verfolgte. Die ganze Sache ist ein unerfreuliches Kapitel. Und am unerfreulichsten ist das Wort Wiedergutmachung, das eine Lüge beinhaltet.
Sie erwähnt noch, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft abgelehnt habe, weil sie nichts Gutes für die Zukunft des Landes erwarte. Das bespricht sie auch mit ihrem langjährigen Freund und Vetter, dem Pfarrer Adolf Freudenberg.
Ach, Adi, es ist schon ein rechtes Mistland, dieses Deutschland. Was es uns angetan hat und wie sehr es sich dagegen sträubt, dies anzuerkennen.
Ja, Else, es hat uns übel mitgespielt, dieses Deutschland. Die Menschen verdrängen, was hier noch vor kurzem geschah. Es ist ungeheuerlich. Sie tun, als wäre nie etwas geschehen.
Und stell dir vor, das Buch, das ich mit Martha geschrieben habe, über unsere Zeit in Gürs? Nicht ein Laden in Freiburg bietet es an, Adi. Nicht einer. Und ich habe sie alle angerufen und gefragt.
Ungeheuerlich.
Ich habe nicht ein Interview zum Buch gegeben. Niemand interessiert es. Da muss ich mich doch schwer wundern, Adi, über dieses massive Desinteresse.
Mich wundert es leider gar nicht, Elschen. Das ist die heutige Mentalität in Deutschland. Vergessen, vergessen, vergessen. Wer über die Nazizeit reden will, stört.
Nach dieser Schilderung schreibt Else Herrn Behrens in einem ihrer letzten Briefe noch das.
Es würde mich interessieren, was Sie darüber denken. Was wird die Zukunft bringen? Mit bestem Gruße, Professor Dr. Else Liefmann.
Am 24. Mai 1970 um 4.08 Uhr ist Professorin Dr. Else Liefmann in der Klinik Lindeneck in Zürich gestorben. Sie wurde 89 Jahre alt. Die Stolpersteine in der Goethestraße 33 vor dem ehemaligen Haus der Familie Liefmann für Martha, Robert und Else waren die ersten Stolpersteine, die in Freiburg verlegt wurden. Wir hören uns nächstes Mal wieder, hier bei den Sprechenden Akten. Sprechende Akten ist eine Produktion des Landesarchivs Baden-Württemberg, umgesetzt von We Are Producers in Zusammenarbeit mit Pool Artists. Buch Nils Bokelberg. Redaktion Christian Küker. Casting und Dialogregie Sven Sommer. Projektassistenz Sabrina Mohr. Aufnahme, Sounddesign und Mischung Michael Viol. Titelmusik Falk Andreas. Erzählerin Ulrike Kapfer. In den Hauptrollen Anna Dühe als Auguste, Jamila Brauer als Martha Liefmann, Nadine Nollau als Else Liefmann, Omid Paul Eftekari als Sammy und Robert Frank als Robert Liefmann. In den weiteren Rollen Bernhard Schütz, Kathleen Gafflich, Christian Gaul, Elmar Börger, Felix Göser, Michael Viol, Norbert Stöß, Richard Barenberg, Roman Kern, Steffen Shorty Scheumann, Sven Sommer und Thomas Arnold. Grundlage für das Drehbuch bildeten die Entschädigungsakten von Professor Dr. Else, Martha und Dr. Robert Liefmann, die in der Abteilung Staatsarchiv Freiburg des Landesarchivs Baden-Württemberg verwahrt werden. Die Handlung beruht auf wahren Begebenheiten. Einige Dialogszenen konnten aus den Akten rekonstruiert werden, andere könnten sich so oder so ähnlich zugetragen haben.